Düsseldorf war schon immer dafür bekannt, dass es einen schönen Schein hat und manchmal entspricht der Schein auch der Wahrheit, aber manchmal auch nicht. Barbara Baumann stellt heute das Spiel der Täuschung vor. Ein Düsseldorf-Roman, der sich mit dem Düsseldorf im Jahre 1834 beschäftigt. Sie hat heute die Buchautorin Christa Holtei zu Gast.
Ich begrüße heute im Studio Christa Holtei, die Autorin des Buches Das Spiel der Täuschung. Grüße Gott, Frau Holtei.
Hallo, Frau Baumann.
Frau Holtei, stellen Sie sich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
Ja, also ich heiße Christa Holtei. Ich bin Kinderbuchautorin, Übersetzerin und habe mich jetzt in die Welt der Erwachsenenbücher gewagt mit meinem neuen Buch Das Spiel der Täuschung.
Hatten Sie das schon immer im Hinterkopf, einmal einen Düsseldorf-Roman zu schreiben?
Ich habe schon mal für den Droste Verlag einen Düsseldorf-Roman geschrieben, der ist für Kinder. Der spielt im Jahr 1950 oder sagen wir mal 55, in 50er Jahren auf jeden Fall. Das ist die Zeit, an die ich mich selber auch zurückerinnern kann. 55 war ich zwar noch zu klein, das weiß ich nicht, aber ich kann mich an die Stadt erinnern mit den vielen Trümmergrundstücken, dass wir nicht da spielen durften und weil es zu gefährlich war und all solche Dinge. Ich weiß noch ungefähr, wie es damals so aussah. Da war das immer noch in manchen Straßen ziemlich trübe mit diesen Trümmergrundstücken zwischen normalen, schon renovierten Häusern oder neu aufgebauten Häusern. Und das hat mich dann interessiert, einfach ein Kinderbuch zu schreiben, wo dann klar wird, dass Düsseldorf sich sehr verändert hat innerhalb von nur 50 Jahren. Das heißt, der Bilderdieb dieses Buchs beim Droste Verlag erschienen. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte ein bisschen mehr über Düsseldorf noch rauskriegen, für mich selber auch. Also man kennt ja so, wenn man in Düsseldorf geboren ist, so wie ich, kennt man ja die Geschichte und Jan Wellem und ich weiß nicht, was man dann alles immer für Schlagwörter hört. Aber mich hat dann einfach noch mehr interessiert. Ich wollte ein bisschen tiefer wühlen und stöbern, was Düsseldorf noch zu bieten hat, wo es sich ja jetzt im Moment gerade sehr verändert. Ja, mit neuen Häusern, mit der U-Bahn und der Baustelle und also ununterbrochen Baustelle, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit mal wieder. Genauso wie in den 50er Jahren und genauso wie in der Zeit, die ich jetzt in dem Buch beschreibe, in dem neuen Erwachsenenbuch.
Ja, das ist ja das 19. Jahrhundert, ja. Genauer gesagt 1834.
Genau.
Warum gerade 1834?
1834 hat sich rauskristallisiert ganz zum Schluss. Ich hatte vor, irgendwie was im 19. Jahrhundert zu machen, nachdem 2012 zwei wichtige kulturelle Dinge passiert sind. Zum einen haben wir endlich wieder ein Mendelssohn-Denkmal in Düsseldorf und zum anderen gab es die wunderschöne Ausstellung Weltklasse über die Düsseldorfer Malerschule. Und da habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, mal zu gucken, wie diese Leute, die hier als Maler, Musiker und Theaterleute gelebt haben, Kultur, städtische Kultur ins Leben gerufen haben, von der wir heute noch profitieren, wie die damals zusammengearbeitet haben, wie sie hier in Düsseldorf gelebt haben. Sie haben ja nicht nur Bilder gemalt, sie haben ihr tägliches Leben hier verbracht. Sie waren verheiratet, hatten Kinder. Die haben ja irgendwie hier sich aufgehalten. Was haben die gemacht? Das hat mich interessiert. Und man bekommt dermaßen viel Informationen, wenn man dann ein bisschen tiefer wühlt, an Briefen, Tagebucheinträgen von Immermann zum Beispiel, Briefe von Mendelssohn, Briefe der Maler untereinander, Zeitzeugenberichte, die dann über die Maler was erzählen, über Düsseldorf was erzählen, wie es aussah. Dann noch der große Vorteil, wenn man sich mit Malern beschäftigt, hat man unendlich viele Bilder, weiß, wie die Stadt ausgesehen hat zu dieser Zeit, in der man dann arbeiten will. Meine drei historischen Hauptpersonen sind Schadow, Immermann und Mendelssohn. Und da habe ich natürlich geguckt, in welchem Jahr haben sie wirklich alle drei hier in der Stadt zusammengearbeitet. Und das war dann eben 1834. Und deshalb ist dieses Jahr rausgepickt aus diesen ganzen Jahren, die man hätte nehmen können.
Ja, Düsseldorf ist ja auch eine Stadt der Kunst, Kultur schon immer gewesen. Und wenn man durch Düsseldorf wandert, alle Straßennamen haben ja irgendwie bedeutende Namen, ne?
Ja, es gibt also, gerade die Malerschule ist, ohne dass wir täglich drüber nachdenken, heftig vertreten. Wir haben also, ich weiß nicht, Mintrop Platz und da denkt man nicht unbedingt an Maler heutzutage mehr. Ne? Wir haben den Lessingplatz, wir haben Schirmerstraße und Hildebrandstraße. Es sind alles Maler, wenn man mal sich so ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben die Musiker in den Straßennamen verewigt und wir haben natürlich die Immermannstraße. Und gerade bei dieser ziemlich befahrenen großen Straße denkt man nicht mehr unbedingt an Theater, wenn man den Namen hört, ja.
Wo haben sich denn die Künstler hauptsächlich aufgehalten?
Die Künstler haben sich natürlich in der Akademie aufgehalten, am Burgplatz, weil sie da ihre Ateliers zum Teil hatten. Und zwar im alten Schloss, das es ja nun nicht mehr gibt. Da gibt es ja nur noch den Schlossturm von. Früher gab es da eben das alte Schloss mit der Galerie des Kurfürsten, ein dreiflügeliger Bau. Und der Burgplatz war ziemlich belebt in dieser Zeit. Ein bisschen kleiner als heute, weil eben das Schloss und die Galerie da standen. Er wurde als Trödelmarkt benutzt. Es gab die Düsseldorfer Münze, es gab die Maler, es gab die Kurfürstliche Landesbibliothek. Es war also wirklich ein belebter Platz. Es war jede Menge los.
Jetzt kommen wir zu den angenehmeren Sachen. Die Sommerzeit naht ja. Und unsere Freibäder, wie war es denn damals?
Oh, man konnte schwimmen gehen im Rhein, das haben die Maler auch sehr gerne getan. Es gab natürlich im Süden von Düsseldorf, ungefähr in der Höhe von Bilk, inmitten von Rheinwiesen, damals war das noch nicht bebaut bis an den Rhein runter, gab es ein Damen- und ein Herrenbad mit einem Zaun getrennt, auch bis in den Rhein hinein mit einem Zaun getrennt. Und es gab am Sicherheitshafen im Norden von Düsseldorf, da war dann auch Düsseldorf zu Ende. Das ist da, wo heute die Kunstakademie steht und die Auffahrt zur Oberkasseler Brücke ist. Da war der Sicherheitshafen, gab es auch ein Damen- und Herrenbad, die kosteten aber Geld. Und die Maler haben sich lieber in den Kahn gesetzt und sind gegenüber zur Sandbank, die es damals noch gab, gefahren auf die Oberkasseler Seite und haben dann da an der sicheren Stelle, wo sie nicht von der Strömung des Rheins weggetragen worden wären, haben sie dann geschwommen. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die Mendelssohn in einem Brief erzählt hat an seine Eltern, was da passieren kann, wenn man dann da schwimmen geht. Er schreibt also an seine Eltern am 4. August 1834. 1834 war ein sehr heißer Sommer, es war ein Jahrhundertsommer und alle gingen dauernd und ununterbrochen schwimmen. Mendelssohn war mit den Malern damals im gleichen Alter, 25, und war mit denen befreundet, hat sich mit ihnen verabredet und ist häufig mit ihnen eben an dieser Sandbank schwimmen gegangen. Da schreibt er: Die Königin von Bayern habe ich gesehen, aber nicht in Gala, sondern ich saß im Kahn und wollte nebst zwei anderen in den Rhein springen. Da kam sie auf ihrem Dampfboot an. Da wir nun alle keine Schwimmhosen hatten, welches sich bei Hofe nicht schicken soll, so sprangen wir a tempo ins Wasser, als sie näher kam, und besahen von da aus alle Zeremonien, mit denen Graf Spee die Geistlichkeit und die Generale vorstellte und wie Senatus Populusque Düsseldorfiensis am Ufer stand und Musik machte. Weiter habe ich da nichts von ihr zu sehen bekommen. Das sind also so kleine Fundstücke, die man haben kann, wenn man recherchiert, wo man dann plötzlich erfährt, was denn so passiert ist in dieser Zeit an lebendigen Einzelheiten. Ja, und wenn man sie zusammenträgt und immer mehr und Neues dazu findet, dann hat man plötzlich ein Mosaik und das Bild entsteht, was passiert ist in Düsseldorf in dieser Zeit, was für kleine, wie hier lustige Geschichten dabei rauskommen können oder wie Leute sich gefühlt haben, als sie zum Beispiel immer man sich gefühlt hat, als er diese ganze Arbeit auf sich zukommen sah, das Theater überhaupt leiten zu wollen. Ja, das war eine fremde Arbeit für ihn, weil er eigentlich Jurist war. Und er hat da wirklich heftig gearbeitet, um dieses Theater eröffnen zu können. Das hat er auch geschafft und sehr gut gemacht.
Ich habe noch eine Frage zu dem Titel, das Spiel der Täuschung. Warum haben Sie diesen Titel gerade gewählt?
Es gibt genug Täuschung in diesem Buch. Da gibt es zum Beispiel einen Kunsthändler, der alle versucht zu täuschen, um sich eine goldene Nase zu verdienen mit den Malern. Als Gegenpol zu Akademie und Kunstverein, die eigentlich in dieser Zeit dafür sorgen, dass die Maler ihre Bilder verkaufen. Kunsthandel als solcher, so wie wir ihn heute kennen, der moderne Kunsthandel, den gibt es in Düsseldorf erst circa 1850. Also er ist ein bisschen verfrüht mit seinen Wünschen hier, sich um die Düsseldorfer Maler und die Bilder zu kümmern und die zu verkaufen, so dass er also letztlich dann am Ende scheitert, aber erstmal sich ein bisschen durchlavieren möchte. Er täuscht also die Menschen. Dann haben wir die Künste selber, die in dieser Zeit Wirklichkeiten vortäuschen möchten. Wir haben Theater, das plötzlich so gespielt wird, dass die Schauspieler ihre Rollen wirklich so darstellen, als würde ihnen das, was sie da spielen, gerade passieren. Das ist neu in dieser Zeit damals. Immermann hat da sehr Großes geleistet, indem er es einfach ins Leben gerufen hat, weil es vorher einfach üblich war, dass ein Schauspieler auf der Bühne steht und deklamiert und den Text nicht unbedingt ganz sicher drauf hat und auf den Souffleur wartet, dass er ihm dann weiterhilft oder irgendwas erfindet, bis er wieder sicher ist. Oder ein Monolog, wenn er ihn besonders schön vorgetragen hat, wiederholen muss, weil das Publikum das fordert. Das zerstört jede Inszenierung, und solche Sachen wollte Immermann einfach nicht mehr. Er wollte ein Theaterstück lebendig gestalten und damit eine Wirklichkeit im Kleinen vortäuschen. Also es ist eine Täuschung letztlich. Es passiert ja nicht wirklich, aber es wird gespielt. Und das Gleiche machen die Maler mit den Bildern. Sie täuschen darin Wirklichkeiten vor, indem sie so echt wie möglich malen, dass man also die Natur wirklich greifbar hat oder Stoffe oder Pflanzen. Also man muss ja nur in Museum Kunstpalast gehen und sich die Bilder der Düsseldorfer Malerschule ansehen, dann weiß man, was ich meine. Und in der Musik ist es genauso. Mendelssohn erzählt Geschichten und täuscht über die Ohren vor mit dem, was man hört, dass man ein Naturerlebnis hat, das Meer an Felsen branden hört, oder hier gibt es die schöne Geschichte von dieser Brummfliege, Schönauer Brummfliege, wo er dann zugehört hat, wie eine wirklich dicke Fliege an ihm vorbeigeflogen ist, und die taucht dann plötzlich im Sommernachtstraum wieder auf, wenn man genau hinhört in der Ouvertüre. Und da Iart, auch der verzauberte Niklaus Zettel, der ist ja im Sommernachtstraum in einen Esel kurzzeitig verzaubert, den kann man Iart hören. Also Mendelssohn versucht mit der Musik Wirklichkeiten darzustellen, die man dann in seiner Fantasie, während man die Musik hört, weil man ja auch die Geschichte kennt, wenn man Sommernachtstraum hört und hört dann die Musik, kann man genau diese Dinge hören, die er davor hat.
Wir haben heute sehr viel über das Düsseldorfer Künstlerleben erfahren. Aber leider sind wir schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Vielen Dank, Frau Holtei, für Ihr Kommen.
Gerne, ich bin gerne gekommen.